Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
Verbum Domini.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, der gute Pastor hat Ihnen mehr von mir erzählt, als ich selber behalten habe. Aber ich glaube, in der Reihenfolge, ich muss ihm zustimmen. Zustimmen muss ich auch einem Wort, das ich vor wenigen Wochen gelesen habe. Und zwar über Kevela und über das Wallfahrtsbild. Da hat jemand geschrieben, das Wallfahrtsbild von Kevela ist wohl eines der unscheinbarsten Gnadenbilder, die es überhaupt auf der Welt gibt. Ein kleiner, nicht einmal postkartengroßer Kupferstich. Wir haben eben dort gebetet. Und wenn man vor diesem kleinen Bildchen steht und es sich anschaut, dann fragt sich bestimmt mancher, und ich habe es auch schon früher oft getan, wieso kommen eigentlich die Menschen hierher, zu diesem kleinen Bild? Was ist da dran? Das Gnadenbild von Kevela, so darf man wohl sagen, hat deshalb eine so große Anziehungskraft auf die Menschen, weil viele, die vor diesem Bild gebetet hatten, spürten: Hier wirst du getröstet. Seit Anfang der Verehrung hat das Gnadenbild von Kevela diesen besonderen Titel: Maria, Trösterin der Betrübten. Und schon damals, kurz nachdem das Bildchen der Trösterin der Betrübten in einen Bildstock eingesetzt wurde und noch bevor später dann die Gnadenkapelle um das Gnadenbild herum gebaut worden war, kamen die Menschen in Scharen hierher. Und lasst uns ehrlich sein, was wir wissen von damals, als die ersten Pilger kamen, die brauchten wirklich Trost. Es war die Zeit mitten im Dreißigjährigen Krieg. Und wenn man bedenkt, dass damals 30 Jahre Krieg waren und die Menschen nicht mehr wussten, wohin sollten sie sich retten in ihrer Not und jeder gegen jeden stand, unser Volk auf 15 Millionen zusammengeschrumpft war, dann kann man sich vorstellen, dass die Menschen wirklich auf der Suche waren, wo finden wir denn wirklich Hilfe bei all dem, was wir durchmachen, an Not, an Elend, angesichts der vielen Gefahren und Bedrängnisse, angesichts dieses fürchterlichen Krieges. Wenn 30 Jahre Krieg ist, dann glaubt man, das will kein Ende mehr haben. Man kann verstehen, dass schon das Wort Maria, Trösterin der Betrübten, einem sagte, da musst du hingehen, da gehörst du zu. Da war ja die Angst, das eigene Leben zu verlieren. Da war die Trauer um den Tod eines geliebten Menschen, vielleicht sogar eines Familienangehörigen, der von plündernden Soldaten niedergemetzelt worden war, von einem anderen, der gestorben war vor Hunger oder an der Pest. Und da war die Sorge auf der anderen Seite, wie werde ich denn mit den vielen Entbehrungen und Schmerzen dieser Zeit fertig? Viele von Ihnen werden sagen, doch, ich habe eine Ahnung. Ich bin schon so lange auf dieser Erde unterwegs. Ich kann mich erinnern an Jahre, als wir in Not waren. Ich weiß, wie meine Mutter gehamstert hat und wie sie von Nochdeich bis Passau gefahren ist. Und manchmal, wie sie mir immer sagt, habe ich auf den Puffern eines Zuges gesessen. Und wie oft bin ich nicht mehr hineingekommen, weil alles überfüllt war. Und ihr solltet doch nicht hungern. Da ist mancher heute hier, der wird sagen, das ist gar nicht alles nur irgendwann vor vielen hundert Jahren gewesen. Da war auch schließlich die Sorge, wie man mit diesen Schmerzen fertig werden sollte, die auch die Seele betreffen. Wenn eine Mutter das Brot nicht mehr hat für die eigenen Kinder, wenn das Dach über dem Kopf einem wirklich zerstört wird, abbrennt und niemand ist da, der einen aufnehmen kann, weil er schon selbst in Not ist. Und da war schließlich noch etwas weiteres. Da war sicherlich auch bei manchem damals das Bewusstsein, wie ist es mir denn und meiner Seele ergangen? Mit dem ganzen Elend, mit dieser Bedrängnis, bin ich denn ohne Schuld geblieben? Wer von uns weiß nicht, wie schnell es geschehen ist um Anstand, um Fürsorge, um Moral, wie wir sagen, um das Füreinander-Dasein, wenn Zeiten über einen hereinbrechen, wo alles zu zerbrechen scheint? Wie viel Sehnsucht gibt es nach Trost und Zuspruch? Und man findet ihn nicht und dann wird man zornig und dann versucht man sich zu trösten. Und dann greift man zu allem, der eine greift von mir aus zur Flasche, der andere sagt, also ich zerstöre in meiner Nachbarschaft den Frieden. Es gibt so vieles, was dann geschieht. Ist es in unserer Zeit anders? Auch heute gibt es vieles, was den Menschen das Leben schwer macht. Wie viele haben Angst, krank zu werden. Und die Familie ist klein geworden. Und man will ja keinem zur Last fallen. Manche sagen, das sei in unserem Volk mittlerweile die größte aller Sorgen. Wie kann ich denn weiterleben und alt werden, ohne irgendeinem Menschen zur Last zu fallen? Dürfen wir das nicht? Einem anderen Menschen zur Last fallen, in die Hände eines anderen fallen, der noch stark ist? Und müssen wir es nicht selber tun? Manchmal auch an eine Türe anklopfen, wo wir wissen, dahinter lebt einer in Not und wir gehen immer vorbei und sagen vielleicht, Mutter Gottes, hilf, das ist ganz furchtbar, aber wir gehen vorbei. Was ist alles möglich? Ich habe gestern Abend in Köln einen Altar neu geweiht. Und ich habe mir etwas von der Seele gerissen, das sage ich ganz ehrlich, und habe von den wenigen Reliquien, die ich habe, eine der Reliquien geopfert, die mir besonders wichtig sind. Und zwar von dem heiligen Maximilian Kolbe. Und ich habe es erleben dürfen, damals als Papst Paul VI. Den Mann, den Familienvater, für den Maximilian Kolbe in Auschwitz sein Leben gegeben hatte, gebeten hatte, für diese heilige Messe möchte ich aus Ihren Händen Wein und Wasser annehmen. Und da kam dieser alte Mann. Und ich habe vor vielen Jahren mit Kardinal Höffner, mit Kardinal Volk, mit Kardinal Ratzinger damals, er war gerade Erzbischof in München, in der Todeszelle in Auschwitz beten dürfen. Doch er hatte von den 10, die hingerichtet werden sollten, so hatte der Lagerkommandant befohlen, weil ein anderer Häftling einen Fluchtversuch gemacht hatte. Da sollten 10 für erschossen werden. Und da weint einer von denen und er spricht von seinen Kindern, die ihn wohl brauchen. Und dann tritt Maximilian Kolbe vor und sagt, er nimmt mich. Und der Lagerkommandant hat das akzeptiert. Und so kam er in die Todeszelle. Ich kann mich nicht erinnern, einem Menschen, der tot ist, so nah gewesen zu sein wie damals in dieser Zelle, in der er gesungen und gebetet hat, auch zur Mutter Jesu, weil er auch Trost brauchte, weil er auch alles gab, wie Gott ja alles gegeben hat in seinem Kind. Er hat uns nicht irgendwas gegeben, weil sie selber nicht ein einfaches, leichtes Leben hatte. Die Flucht mit ihrem Kind, die Suche nach ihm, wo bist du, in Jerusalem bei der Wallfahrt. Und als die Menschen in Nazareth Jesus vom Berg runterstoßen wollten, weil er gesagt hatte, heute hat sich an euch erfüllt, was der Prophet Jesaja geschrieben hat, da wollten sie ihn nicht mehr hören. Wunder wollten sie sehen, aber das war ihnen zu viel. Und sie stand unter dem Kreuz. Da steht einfach, und Maria stand unter dem Kreuz. Und nirgendwo habe ich gefunden, dass sie unter dem Kreuz wie eine Zusammengebrochene gesehen wird, sondern wie eine Frau, die auch in dieser Stunde die Kraft hat. Diese Kraft, die jeder braucht, wenn er glaubt, ja Gott, du weißt mehr. Ich sehe nicht alles. An dich glauben heißt das Vertrauen haben, wenn ich mich überwinde, wenn ich über eine Mauer springe, dann weiß ich, du bist da und du fängst mich auf. Ich werde mir nicht alle Knochen zerschlagen. Und Maria steht unter dem Kreuz. Kardinal Höffner sagte oft, wenn Gott einem Menschen eine Heimsuchung schenkt, sagte er, dann ruft er den Menschen unter sein Kreuz. Und das ist der Ort der größten Liebe Gottes. Was haben Sie heute mitgebracht an Sorgen um sich selbst? Alles in Ordnung. Für andere. Für die Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie hier beten für sie. Aber sie sehen deren Not und sie sehen auch manchmal Wege, die Menschen gehen, die ihnen am Herzen hängen, die sie lieben. Und sie müssen hinnehmen, wie man so sagt, man muss sie gehen lassen, die eigenen Kinder. Aber man soll nicht weggehen, sondern man soll ihnen nahe bleiben, indem man zu Gott geht. Mich hat das so erschüttert. Als ich eine Todesanzeige bekam, da stand als erstes, gute Mütter sterben nicht. Wenn sie merken, dass ihre Kraft abnimmt und sie für die Menschen, für die sie sorgen sollten, nicht mehr sorgen können, dann gehen sie zu Gott, um dort für die einzutreten, die der Herr ihnen anvertraut hatte. Welch ein Glaube! Und das ist das, was Maria uns vorgelebt hat. Und deshalb ist sie in den Himmel gegangen, um für uns einzutreten. Denn wir sind ihr anvertraut. Jesus hat unter dem Kreuz seine Mutter dem Johannes zur Mutter gegeben. Und damit uns allen. Lasst uns Gott für diese Mutter alle Zeit danken. Sie ist uns nahe, sie trägt uns, auch wenn uns die Knie und die Füße versagen. Amen.